Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastudy.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 23. August 2022, gleich dem 1. Schahribad 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Russland innerhalb und außerhalb des Schlachtfeldes. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi fordert Zustimmung wichtigster politischer Strömungen Iraks zur Lösung politischer Probleme. Amir Abdullahian betont Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Durchführung der Arbain-Zeremonien. Revolutionsgarten. Iran exportiert Drohnen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi fordert Zustimmung wichtigster politischer Strömungen Iraks zur Lösung politischer Probleme. Der Präsident der Islamischen Republik Iran sagte, dass sich alle wichtigen politischen Strömungen des Irak durch Dialog und Interaktion auf einen Weg aus den bestehenden politischen Problemen einigen sollten. Am Montag betonte Ibrahim Raisi als Antwort auf den Anruf des irakischen Premierministers Mustafa al-Kasemi die Notwendigkeit, die Einheit des Irak aufrechtzuerhalten und sagte, alle wichtigen politischen Strömungen des Irak sollten sich durch Dialog und Interaktion auf einen Weg heraus aus den bestehenden politischen Problemen einigen. Der Präsident der Islamischen Republik Iran hob auch die Notwendigkeit der Umsetzung der Vereinbarungen, die im Zusammenhang mit den Bemühungen der irakischen Regierung zur Verbesserung des politischen Klimas in der Region getroffen wurden, hervor und begrüßte die Beschleunigung interaktiver Maßnahmen nach der Umsetzung der Vereinbarungen. Er bat auch darum, den Reiseverkehr für iranische Pilger zu erleichtern, insbesondere während der bevorstehenden Arbain-Zeremonien, was der irakische Ministerpräsident in dieser Hinsicht versprach. Bei der Fortsetzung dieses Telefongesprächs betonte al-Kasemi unter Bezugnahme auf die Rolle der Islamischen Republik Iran in der Region und der Welt, dass er seine Bemühungen zur Verbesserung und Anhebung des Niveaus der regionalen Beziehungen und der Zusammenarbeit fortsetzen werde. Amir Abdullahian betont Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Durchführung der Arbain-Zeremonien. Der iranische Außenminister betonte bei dem Treffen mit dem iranischen Botschafter in Bagdad die Notwendigkeit, eine Koordinierung für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbain-Zeremonien herzustellen. Am 17. September, also 26. Schahribar 1401, 20. Safar 1444 nach der Hijra, ist Arbain der 40. Tag nach dem Märtyrertod von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, dem dritten Imam der Schiiten der Welt und seiner treuen Gefährten in der Wüste von Karbala. Und hunderttausende Pilger aus aller Welt, insbesondere aus dem Irak und Iran, kommen, um an den Arbain-Zeremonien für Imam Hussein, Friede sei mit ihm, teilzunehmen. Mohammad Kazem As-Sadiq, der Botschafter der Islamischen Republik Iran im Irak, traf am Montag in Teheran mit Hussein Amir Abdullahian, dem iranischen Außenminister, zusammen und berichtete über die aktuelle Situation, die Entwicklungen im Irak und die bilateralen Beziehungen sowie die getroffenen Maßnahmen und Vorkehrungen bezüglich der Arbain-Zeremonien. Bei diesem Treffen erklärte Amir Abdullahian die notwendigen Empfehlungen im Bereich der Beziehungen zum Irak und betonte die Notwendigkeit, für die Arbain-Programme eine ordnungsgemäße Durchführung zu schaffen. Er würdigte außerdem die wertvollen Maßnahmen und die Zusammenarbeit der irakischen Regierung und des irakischen Volkes in dieser Hinsicht. Revolutionsgarden. Iran exportiert Drohnen. Ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Sepah, sagte, Iran sei zu einem weltweiten Exporteur von Militärdrohnen geworden und das Land habe die Oberhand in der Luft- und Raumfahrt. Weiter sagte Brigadegeneral Amir Ali Hojizadeh, der Kommandant der Luft- und Raumfahrtabteilung der iranischen Revolutionsgarden Sepah, am Montag bei einer Veranstaltung: Im militärischen Bereich hatten wir früher nicht die Fähigkeiten, die wir heute nutzen können. Früher haben wir Stacheldraht importiert, jetzt exportieren wir Drohnen. Zweifellos wurde dieser Weg durch den Aufbau von Interaktionen zwischen wissensbasierten Abteilungen, Universitäten und akademischen Eliten entwickelt, sagte Brigadegeneral Hojizadeh. Im Bereich Luft- und Raumfahrt haben wir zunächst in den Forschungssektor investiert, um Hindernisse zu überwinden. Diese haben Iran eine Überlegenheit in der Luft- und Raumfahrtindustrie verschafft, und wir haben aufgehört, dass die westlichen Staaten sagten, die Priorität in den Verhandlungen über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015, JCPOA, sei die Begrenzung unserer Drohnen- und Raketenleistung, fügte er hinzu. Im April 2022 wurde die neue Kampfdrohne Gazza der islamisch-iranischen Revolutionsgarden Sepah erfolgreich getestet. Die superschwere Kampfdrohne, die im Mai letzten Jahres vorgestellt wurde, hat eine Spannweite von 21 Metern und eine Startmasse von 3100 Kilogramm und kann laut dem Montagbericht der Nachrichtenagentur Tasnim eine Nutzlast von 500 Kilogramm tragen. Die Flugdauer der Gazza-Drohne beträgt 35 Stunden. Sie kann bis zu einer Höhe von etwa 10.000 Metern aufsteigen, was 35.000 Fuß entspricht, und sie hat eine Fluggeschwindigkeit von 350 Kilometer pro Stunde. Im Juli 2022 haben die iranischen Revolutionsgarden Sepah außerdem eine ihrer neuen Kamikaze-Drohnen namens Mehraj 504 vorgestellt, die auf den Angriff auf feindliche Verteidigungssysteme spezialisiert ist. Die Drohne ist in der Lage, eine explosive Nutzlast von 2,5 Kilogramm über 100 Kilometer zu transportieren. Als Antrieb dient ein Hubkolbenmotor. USA: Wir werden Iran antworten, sobald Konsultationen abgeschlossen sind. Während etwa eine Woche seit der Antwort Irans auf die Vorschläge der Europäischen Union zum Atomabkommen JCPOA vergangen ist, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums: Wir werden Iran antworten, sobald die Konsultationen abgeschlossen sind. Ned Price behauptete bei einer Pressekonferenz am Montagabend Ortszeit, um die Verzögerung seines Landes bezüglich einer Antwort auf die Kommentare Irans zu den EU-Vorschlägen zu begründen, dass Iran mit mehreren Kommentaren geantwortet habe. Dies sei der Grund, dass es einige Zeit gedauert habe, bis man diese Kommentare überprüft und eine Antwort ermittelt habe. Man prüfe diese Kommentare ernsthaft. Gleichzeitig behauptete er, dass er garantiere, dass man keinen einzigen Tag mehr als notwendig verlieren werde, um der Europäischen Union eine Antwort zu geben. Er fuhr fort, dass man so schnell, prinzipientreu und sorgfältig wie möglich eine vollständige Antwort vorbereite. Diese Antwort enthalte die Reaktion Irans auf die EU-Vorschläge und man werde die Antwort schnell bereitstellen. Der Sprecher des US-Außenministeriums fügte hinzu, dass wichtige Fragen und einige Probleme noch offen seien und nicht gelöst wurden und einige Lücken und Differenzen ebenfalls behoben werden müssten. Gleichzeitig sagte dieser Verantwortliche des US-Außenministeriums, dass die Parteien einer Einigung näher seien als vor zwei Wochen. Joseph Borrell, zuständig für Außenpolitik der Europäischen Union, sagte am Montag am Rande einer Konferenz in Santander, Nordspanien: Die Reaktion Irans auf die Vorschläge der Europäischen Union zur Wiederbelebung des Atomabkommens ist vernünftig. Borrell fügte hinzu: Die Antwort Irans wurde an die USA geschickt und Washington hat noch nicht geantwortet. Wir warten auf Amerika und hoffen, dass diese Antwort es uns ermöglichen wird, den Verhandlungsprozess abzuschließen. Wir hoffen es, aber wir können es Ihnen nicht versichern. EU lehnt ukrainischen Antrag auf Sanktionen gegen Bevölkerung Russlands ab. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union lehnte den Antrag der Ukraine für die Sanktionierung der russischen Bevölkerung aufgrund des Krieges in der Ukraine ab. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell lehnte am Montag während einer Rede auf einer internationalen Konferenz in Santander, Nordspanien, den Antrag der Ukraine für die Sanktionierung der Bevölkerung Russlands ab und sagte, dass er die Idee, die Ausstellung von Visa für alle russischen Bürger für die Einreise in EU-Mitgliedstaaten zu verbieten, nicht unterstütze. Vor nicht allzu langer Zeit forderte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die westlichen Länder auf, als Vergeltungsmaßnahme für die russischen Militäroperationen in der Ukraine allen Russen die Einreise in ihre Länder für ein Jahr zu verbieten. Diese Forderung wurde gemacht, während die russische Armee das Land am 24. Februar 2022 mit dem Ziel angriff, den Regionen Luhansk und Donetsk gegen die Angriffe der Ukraine zu helfen. Seitdem haben russische Verantwortungsträger wiederholt erklärt, dass sie nicht auf die zivile Infrastruktur der Ukraine abzielen und nicht versuchen, dieses Land zu besetzen, sondern nur versuchen, die Ukraine zu entnazifizieren und zu entwaffnen. Andererseits haben europäische und westliche Länder, insbesondere die USA, durch die Intensivierung des Sanktionsdrucks gegen Russland und die Lieferung aller Arten leichter und schwerer Waffen nach Kiew nicht nur keinen Schritt zur Beendigung des Krieges in der Ukraine getan, sondern auch das Feuer der Konflikte in diesem Land geschürt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 21 Grad, Mashhad 19 Grad, Isfahan 26 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandarabas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der Krieg in der Ukraine läuft nicht gut für den Westen. Die Solidarität mit Kiew bröckelt. Washington ist zunehmend isoliert und in Deutschland fordern immer stärkere Kräfte das Ende der Selbstmordsanktionspolitik gegen Russland und die Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Christoph Hürstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Holstein, Sie waren diese Tage in Russland gewesen. Erzählen Sie uns bitte, wie die Russen dort über diesen Krieg denken und sprechen.
Ja, das ist sehr eindeutig und klar. Den Ton hat Präsident Putin angegeben in seiner Eröffnungsrede zu dieser 10. Moskauer, also 10. internationale Sicherheitskonferenz, so heißt das, die eben in Moskau stattfand. Und es ist ja sehr, wie soll man sagen, sehr klar auch für alle am Tage, wie die Dinge liegen. Putin hat sie einfach nochmal schärfer ausgedrückt. Es kam auch während der Konferenz, auch durch die zweite Eröffnungsrede, die auch lang war, nämlich durch den Verteidigungsminister Shoigu, kam das nochmal ganz klar heraus. Russland sieht sozusagen den Westen und den kollektiven Westen und so etwas, da gehört dann eben auch Australien dazu, Neuseeland und sowas, diese AUKUS-Geschichte, nicht? Australien, Vereinigtes Königreich und USA, dieser Dreierbund, der neue, der wird auch besonders scharf angegriffen. Und es kommt einfach dazu, dass man sagt, da gibt es diesen kollektiven Westen und da gibt es alle anderen. Und der kollektive Westen versucht, alle anderen irgendwie zu unterdrücken, zu bedrängen. Wir haben ja jetzt auch diese Parallelsituation, dass eben in der Taiwan-Frage die USA aggressiv nach vorne gehen, während China immer klarer sagt, dass es einen Anspruch gibt, dass China sich vereinigt, dass Taiwan sozusagen ein Teil eines geeinten Chinas sei. Das ist auch nicht zu leugnen, gar keine Frage. Es haben auch nur weltweit, da wurde nochmal betont, auch auf der Konferenz, ja nur 17 Staaten Taiwan anerkannt als selbstständigen Staat. Das ist nicht so ein besonders riesiger diplomatischer Erfolg. Und die USA benutzen Taiwan zunehmend, kann man nur sagen, als Brückenkopf und führen sich da auf und machen ihre Anti-China-Politik von dort Und das hilft weder dem Frieden noch dem chinesischen Volk noch dem amerikanischen. Das ist ja immer so, nicht? Also das können wir praktisch als generelle eine Richtlinie sozusagen hier aufstellen, dass wir sagen, die ganze aggressive Weltpolitik der USA nützt eben auch nicht den Vereinigten Staaten und auch nicht den Verbündeten. Konflikte kann man lösen. Man kann die lösen, indem man sie gemeinschaftlich löst. Das ist die Art, wie man Konflikte löst. Washington tut das auf gar keinen Fall. Das sind Dinge, und hier hat man eben klar gesehen, dass sich Moskau ganz scharf abgegrenzt hat. Das hat sich für mich seltsam angefühlt, in wie positiver und geradezu freundschaftlicher Weise ich mit den anderen Delegierten aus anderen Ländern da zusammen war. Darunter zum Beispiel auch ein ehemaliger, fast 80-jähriger General aus Thailand, mit dem ich mich sehr befreundet habe, weil er eben wie wir auch ethische Politik vertritt, auch entsprechende Partei gegründet hat. Das wird noch Folgen haben jetzt. Wir werden natürlich mit dieser Partei kooperieren. Das kann man eben jetzt schon sagen. Der auch sehr gut verstanden hat, dass wir eben eine internationale, eine weltweite Finanzkartellherrschaft haben, die Völker abstreifen müssen, bevor sie sich befreien können. Solche Dinge kamen auf dieser Konferenz auch sehr, sehr gut zum Tragen. Ich habe auch mit iranischen Vertretern da gesprochen. Ja, also es ist eine klare Sache. Hier hat Moskau einen guten globalen Erfolg erzielt mit dieser hervorragenden Konferenz, die ganz schlicht war. Einfach saßen unten im Plenum die Delegierten, zu denen ich eben gehörte, als einziger Delegierter Deutschlands, auf Einladung des Verteidigungsministeriums. Und vorne wurden also die Reden abgespult. Da war eine Regel, dass man 10 Minuten nicht überschreiten sollte. Einige wie Nicaragua haben das aber, wie soll man sagen, sehr locker gesehen und haben auch das Doppelte geredet. Ich habe da nicht die Zeit genommen, aber so kam es mir jedenfalls vor. Aber das macht nichts. Man hat das getan. Andere Reden konnten aus Zeitmangel, weil sie in das Panel, das war also in 4 Veranstaltungen eingeteilt, passte das gar nicht mehr hinein. Dann hat man gesagt, das tun wir nachher auf die Website. Das ist das. Ich bin gespannt, ob mein Beitrag, der noch nicht fertig ist, auch auf die Website darf. Das wäre gut, weil ich hier ein neues System vorschlagen möchte, wie sich alle Völker tatsächlich zusammentun gegen diejenige Kraft, die den Weltfrieden gerade stören möchte. Und zwar vollkommen flexibel. Jeder kann wählen, wie er das macht. So ein bisschen wie die Definition des islamischen Dschihad. Das kann man auf verschiedene Weisen machen. Man kann sich schriftlich äußern, man kann Geld geben oder man kann auch kämpfen. Und so ähnlich sozusagen, ohne jetzt, dass ich das Wort Dschihad benutzen würde, aber so ähnlich könnte ich das vorschlagen oder möchte ich das vorschlagen, dass man das tut, weil das den Weltfrieden insgesamt sicherer macht und tatsächlich auch sicherstellt, dass die Antworten eben auf verschiedenen Ebenen erfolgt, sowohl verhandlungsmäßig als auch eben durch Unterstützungsleistungen und schließlich auch wirklich handfest militärisch, dann auch zum Beispiel durch eigene Soldaten. Sodass aber ich eine Macht, die sich aggressiv aufführt, weiß, ich kann das nicht tun, ohne eine starke Völkergemeinschaft gegen mich zu haben, die ansonsten aber vollkommen neutral ist. Die kann dann zu den Blockfreien gehören, die können Teil der Shanghai-Zusammenarbeitsorganisation sein, also Shanghai Cooperation Organization. Das ist vollkommen unbenommen oder Teil auch der russischen Organisation mit mehreren Staaten. Das ändert gar nichts. Man kann trotzdem sich da engagieren und bricht auch andere Verträge nicht. Das ist ein bisschen angelehnt an den deutschen Rückversicherungsvertrag von Reichskanzler Bismarck mit Russland, den ich mal als großes Vorbild ansehe, sowohl den Bismarck als auch den Vertrag, was eben kluge, friedensorientierte Außenpolitik gerade mit dem Osten, gerade auch für Deutschland, zum Beispiel für Europa mit Russland angeht. So, das ist so ein Hintergrund für diese Konferenz.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einem schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Heute wollen wir Ihnen das Dorf Yush in der Provinz Mazandaran in Nordiran vorstellen. Ein Dorf, dessen Name mit dem iranischen Dichter Nima Yushid, der neupersische Gedichte schrieb, in Verbindung steht. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Yush ist ein Teil der Gemeinde Baladeh der Stadt Nur in der Provinz Mazandaran. Wie Dokumente belegen, hat Yush eine sehr alte Geschichte, die auf die Zeit der Sassanidenherrscher zurückgeführt werden kann. Yush liegt im Westen von Baladeh und 105 Kilometer südlich der Stadt Amul. Es ist ein Sommerquartier und hat ein sehr angenehmes Klima. In den Sommermonaten ist es dort kühl, im Winter kann es aber äußerst kalt werden, so dass manchmal bis zu einem Meter Schnee auf dem Boden liegt. Es gibt zwei Strecken, auf denen man dieses Dorf erreichen kann. Ein Weg zweigt von Chorlus ab und führt über viele Engpässe und grüne Täler, und man hat einen schönen Ausblick auf die Umgebung. Die Dorfbewohner sprechen neben der persischen Sprache auch einen masandaranischen Dialekt mit einheimischem Akzent, genannt Yushi. Die Ortschaft ist halb treppenförmig angelegt und hat eine zentrierte Struktur. Sie befindet sich in einem schönen Tal und rundherum erhebt sich das hohe Elburz-Gebirge. Damit sich die Feuchtigkeit nicht in den Wohnhäusern festsetzt, werden diese auf einer Plattform errichtet, die ungefähr 50 cm hoch ist. Früher hatte man die Häuser aus Lehm und Ziegelsteinen gebaut, heute aber verwendet man Betonblöcke und Ziegel. Die alten Dächer waren flach und man deckte sie mit Holzbalken, Lehm und Stroh, während die neuen Dächer aber sattelförmig sind und mit Blech und Aluminium bedeckt werden. Das Dorf Yush hat 10 verschiedene Viertel, die allesamt historische Strukturen beinhalten. In Yush gedeihen diverse Pflanzen wie Heidekraut, Steppenraute, Majoran, Besenkraut, Minze und Brennnessel, und in den Wäldern wachsen Bäume und Sträucher, darunter Weiden, Weißpappeln und Mispeln. Außerdem gibt es in der Ortschaft schöne Gärten mit Obstbäumen, deren Ernte aus Kirschen, Aprikosen, Äpfel und Walnüsse besteht. Wirtschaftlich gesehen stützt sich die Gemeinde auf Gärtnerei, Imkerei und Viehzucht. Die Stadt Baladeh liegt 7 Kilometer entfernt von Yush und ist das am nächsten gelegene Handels- und Einkaufszentrum für die Yush-Bewohner. Dort verkaufen sie den Überschuss ihrer Vieh- und Landwirtschaftsprodukte sowie Linsen, Käse, getrocknete Sauermilch, Wolle, Kartoffeln, Weizen, Wollstrümpfe und Handarbeiten. Im Gegenzug dazu können sie auf diesem Basar Bedarfsgüter für ihren Gebrauch ersteigern. Da in dieser Region ein günstiges Klima herrscht, gedeihen auch viele Bergpflanzen, die von den Einwohnern zur Zubereitung ihrer Speisen verwendet werden. Zu den einheimischen Gerichten gehören Eintöpfe, Reis, Suppen, süßes Backwerk und traditionelle Brotarten, saures eingelegtes Gemüse und Marmelade. Spinnen und das Weben von Nachtdecken gelten als Kunsthandwerk von Jush. Daneben widmet man sich einer alten Art von Zimmerei und der Herstellung von traditionellen Öfen. Jush hat auch sehenswerte Naturschönheiten. Dazu zählen die Berge Sarnu und Alichol, Mazuband, Sorkband, Ashli und Sarchol. Es entspringen dort auch 14 Quellen, wie die Wasserquelle Bola Mahalle und Poin Mahalle sowie Cheshmesar. Ein Fluss namens Osrud fließt im Süden des Dorfes und sein Wasser verwandelt die Gegend in eine grüne und hinreißende Landschaft.
Die Ortschaft hat außer der alten Struktur und Architektur auch historische Bauten wie den Feuertempel Kir Dawud, die Jame Moschee, das Grabmal Seyed Amin und Seyed Jalal, ein altes Bad und das Haus von Nima Yushich, dem bekannten iranischen Dichter. Das wunderschöne Tal und seine Aussichten machen das Dorf noch sehenswürdiger. Die historische Burg Baladeh, die auf dem Weg zu Jush liegt, ist ein Besuchsort vieler Touristen. Liebe Hörerfreunde, es ist interessant zu wissen, dass das Geburtshaus von Nima Yushich der wichtigste historische Bau in diesem Dorf ist. Er hat eine Fläche von 700 Quadratmeter und besitzt einen Innenhof mit vielen Zimmern, die rund um den Hof angereiht sind. Das Haus wurde mit Ziegeln und Stuckarbeiten verziert. Es hat schöne schiebbare Fenster mit Zeichnungen aus der Qajaren-Zeit. Das Geburtshaus von Nima Yushich wurde von den Organisationen für iranisches Kulturerbe, Handwerk und Tourismus in Mazandaran in ein Museum umgewandelt. Da es sich hier um einen historischen Bau dieses großen zeitgenössischen Dichters handelt, ist dieser auch als eine historische Sehenswürdigkeit Irans registriert worden und er erfüllt auch alle Bedingungen für den Tourismus. Im Museum sind zahlreiche Gegenstände von Nima und seiner Familie zu sehen, sowie Dokumente und Ausweise, Fotos, Bilder sowie handschriftliche Notizen und viele Bücher ausgestellt. Liebe Hörerfreunde, den letzten Teil unserer Sendung widmen wir uns dem Dichter Nima Yushich. Ali Esfandiari, bekannt als Nima Yushich, wurde 1896 im Dorf Yush geboren. Sein Vater, Ebrahim Khane Esamol Saltane, stammte aus einer alten mazandaranischen Familie. Er war Landwirt und Hirt. Nima lebte bis zu seinem 12. Lebensjahr in der schönen Natur von Jush und lernte dort auch lesen und schreiben. Danach ging er zusammen mit seiner Familie nach Teheran und besuchte die St. Louis-Schule. Nach dem Abitur arbeitete er im Finanzamt, hängte seinen Beruf jedoch nach einer Weile an den Nagel und im Jahr 1926 heiratete er. Dieser große iranische Poet hatte großes Interesse für Dichtungen und schrieb zu dieser Zeit auch selbst viele lyrische Werke. Zudem hatte sich Nima vorgenommen, eine Änderung in der iranischen Gedichte vorzunehmen. Er war Gründer der neuen persischen Dichtung und änderte die Struktur der iranischen Lyrik. Neue Gedichte ist der Titel, den er für seine Arbeit ausgewählt hatte. Kurz gefasst, er hat Neuerungen in der iranischen Poesie herbeigeführt, die viele zeitgenössischen Dichter beeinflusst haben. Nima Yushic starb am 3. Januar 1960. Er liegt in seinem Haus in Yush begraben. Bis zum nächsten Mal und einer weiteren Folge dieser Sendereihe Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Eftekhari mit dem Titel Khialangiz.
خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با این دانستم که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از ما. بشم اما حاجت نیست بزم عاشقانت را، تو شمع مجلس افروزی، تو ماه مجلس آرایی، منم ابر و توی گلبن که میخندی چو میگریم، توی مهر و منم اختر که میمیرم چو میایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با این دانستم که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از ما. من آزرده دل را
کس گره از کار نکشاید مگر یش که غم امشب تو از دل عقده بکشایی تو از دل عقده بکشایی مه روشن میان اختران پنهان نمیماند میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی مه روشن میان اختران پنهان نمیماند میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Russland innerhalb und außerhalb des Schlachtfeldes. Weiterhin guten Empfang.
Some say that he does have ties to Muslim extremists, I don't know.
Wenige Monate nach dem Aufflammen des Russland-Ukraine-Konflikts hat Moskau rund 20% des ukrainischen Territoriums eingenommen, während im östlichen Donbass heftige Kämpfe stattfinden. Nach einem langen Kampf mussten sich die ukrainischen Streitkräfte aus der Stadt Sjeviro-Donetsk, einer der wenigen verbliebenen Hochburgen, in der Schlüsselregion Luhansk zurückziehen. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu dem, was der Westen erhoffte. Mit solchen Fortschritten, gepaart mit nach hinten losgehenden Sanktionen gegen Moskau, gewinnen die Russen praktisch den Krieg innerhalb und außerhalb des Schlachtfeldes. All das zum Entsetzen der westlichen Führer. Vor weniger als einem Monat klopften sich westliche Führer selbst auf die Schulter für das, was sie als demütigendes Versagen Russlands bezeichneten, als das russische Militär schlecht abschnitt. Olaf Scholz, Bundeskanzler.
Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen. Und ich bin überzeugt, er wird ihn nicht gewinnen. Schon jetzt hat er alle seine strategischen Ziele verfehlt. Eine Einnahme der gesamten Ukraine durch Russland scheint heute weiter entfernt als noch zu Beginn des Krieges, auch dank des beeindruckenden Abwehrkampfes der ukrainischen Armee und Bevölkerung.
Westliche Analysten verglichen Putins Regierung mit der der Sowjetunion. Einige deuteten sogar an, dass Putin fast Opfer einer unheilbaren Krankheit sei. Amerikanische Diplomaten nannten den Krieg einen strategischen Fehlschlag für Russland. Ned Price, Sprecher des US-Außenministeriums. Wir haben monatelang gesagt, dass wir beabsichtigen, diese Invasion zu einem strategischen Fehlschlag für Russland zu machen. Sie haben taktische Niederlagen auf dem Schlachtfeld erlitten. Sie haben die Schlacht um Kiew verloren. Sie haben eine große Anzahl russischer Militärangehörige und russischer Ausrüstung verloren. Wenn man sich die Russen, Russlands Wirtschaft, Russlands Finanzsystem anschaut, dann sieht man, dass sie auf dem besten Weg zur strategischen Niederlage sind. Während der Westen versucht hat, Putin als einen aggressiven Politiker darzustellen, der versucht, die Ukraine zu besetzen oder zu annektieren, bestanden die Hauptziele des russischen Präsidenten in diesem Krieg nie darin, Teile der Ukraine zu erobern. Vielmehr hat er versucht, das zu zerstören, was er ein Anti-Russland-Projekt nennt, und dieses Land daran zu hindern, der NATO beizutreten. Das heißt, den Westen daran zu hindern, die Ukraine als Brückenkopf für antirussische Aktivitäten zu nutzen. In diesem Sinne hat Putin den Krieg bereits gewonnen, da die Ukraine den Gedanken, der NATO beizutreten, verworfen hat. Russland muss nun seine militärische Präsenz in der Ukraine über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten, nur um seine Errungenschaften zu sichern. Es braucht keine großen Gebietsgewinne wie die Einnahme der Hauptstadt der Ukraine. Der Kreml sieht seinen Nachbarn als antirussische Waffe in westlicher Hand und sieht sich daher in einem Kampf mit dem Westen auf ukrainischem Boden. Der Krieg wird wahrscheinlich andauern, bis der Westen seine Haltung gegenüber Russland ändert. Vor allem Washingtons Gleichgültigkeit gegenüber Russlands geopolitische Belange. Schließlich brach der Krieg aus, nachdem Putin den Westen nicht in einen Dialog über die Sorgen Moskaus bringen konnte. Wladimir Putin, Russlands Präsident. Unsere westlichen Partner eskalieren die Situation, indem sie Kiew mit tödlichen modernen Waffen beliefern und provokative Militärmanöver im Schwarzen Meer und in anderen Regionen nahe unserer Grenze durchführen. Was das Schwarze Meer betrifft, so haben sie gewisse Grenzen überschritten. Strategische Bomber fliegen in einer Entfernung von 20 Kilometern von unserer Grenze und sie sind dafür bekannt, dass sie sehr ernsthafte Waffen tragen. Unsere Partner sind sehr eigenartig und sie behandeln unsere Warnungen über rote Linien oberflächlich. Unsere Bedenken und Warnungen über die NATO-Osterweiterung wurden einfach komplett ignoriert. Mit den Worten von Tatjana Stanovaya, Gründerin der in Paris ansässigen Denkfabrik R-Politik: Für Putin war das wichtigste Ziel, die Weltordnung aufzurütteln, um den USA als Führer des kollektiven Westens zu demonstrieren, dass die Welt nie mehr so sein wird wie zuvor und dass Russland seine eigenen Regeln durchsetzen kann. Glaubwürdigen Berichten zufolge verliert die Ukraine jeden Tag 100 bis 200 Soldaten. Laut Jeffrey Edmonds vom Zentrum für Marineanalysen verlieren sie viele mehr als in den frühen Tagen des Krieges, weil es viel eher ein konventioneller Krieg mit Artillerieduellen ist. Das spielt wirklich auf die Stärke Russlands an. Sogar Bidens Top-Berater haben anerkannt, dass Moskau die Oberhand hat. General Mark Milley, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs, sagte kürzlich: Die Zahlen sprechen eindeutig für die Russen. Doch Putins Siege beschränken sich nicht nur auf das Schlachtfeld. Am offensichtlichsten ist, wie der Krieg den Volkswirtschaften seiner Feinde geschadet hat. Die Aktienmärkte sind im Minus, die Zinsen wachsen, die Inflation steigt ebenso wie die Gaspreise. Kurz gesagt, der Krieg hat die Pandemie-Wiederherstellungsblase zum Platzen gebracht.
Today's inflation report confirmed what America's already know.
Joe Biden, US-Präsident. Der heutige Inflationsbericht bestätigt, was Amerika bereits weiß. Putins Preiserhöhung trifft Amerika hart. Benzinpreise an der Zapfsäule, Energie- und Lebensmittelpreise machen die Hälfte der monatlichen Preiserhöhungen seit Mai aus. Inflation ohne Energie und Lebensmitteln, wie es die Ökonomen Kerninflation nennen, hat sich in den letzten zwei Monaten abgeschwächt. Nicht genug, aber sie hat sich abgeschwächt, sie ist gesunken. Wir müssen sie viel schneller senken. Gleichzeitig franzt das aus, was Washington in den früheren Tagen des Krieges sorgfältig zusammengestrickt hat. Beispielsweise haben zwei NATO-Mitglieder, nämlich die Türkei und Ungarn, darauf verzichtet, irgendwelche Schlüsselinitiativen zur Isolierung Russlands zu akzeptieren. Recep Tayyip Erdogan, türkischer Präsident. Wir sollten wahrnehmen, dass sich die türkisch-russischen politischen, wirtschaftlichen, handelspolitischen und militärisch-verteidigungsbezogenen Beziehungen verbessern und wir können es sehen. Unterdessen versuchen Frankreich und Deutschland, zwei weitere NATO-Mitglieder, ernsthaft mit Moskau zu verhandeln. Außerhalb des westlichen Bündnisses sind die Meinungen über Russland noch weiter geteilt. Ein Großteil Afrikas zum Beispiel ist nicht bereit, gegen Putin Stellung zu beziehen. Wladimir Putin, Russlands Präsident. Wir denken, dass wir zu Afrika im Allgemeinen und seinen einzelnen Nationen traditionell sehr gute Beziehungen haben. Ich würde sie sogar ohne Übertreibung als freundschaftliche Beziehungen bezeichnen. Afrika als Ganzes hat ein riesiges Potenzial und darauf aufbauend werden wir unsere Beziehungen mit Afrika und seinen einzelnen Nationen weiter ausbauen. Es ist unnötig zu sagen, dass China und sogar Indien, das angeblich ein US-Partner ist, zögern, Putin zu konfrontieren. Indiens Außenminister sagte Anfang Juni, Europa muss aus der Denkweise herauswachsen, dass die Probleme Europas die Probleme der Welt sind, aber die Probleme der Welt nicht die Probleme Europas sind. Xi Jinping, Chinas Präsident. Vor diesem Hintergrund sind China und Russland unseren ursprünglichen Bestrebungen treu geblieben und haben stetige Fortschritte in den bilateralen Beziehungen erzielt. Eine Zukunft kann mit stetigen Schritten sichergestellt werden. Ich bin bereit, mit Präsident Putin zusammenzuarbeiten, um für die Zukunft zu planen und Leitlinien für bilaterale Beziehungen unter neuen historischen Umständen bereitzustellen und das gegenseitige Vertrauen auf hoher Ebene zwischen China und Russland bis zur Erreichung von kooperativ erlangten Ergebnissen in allen Bereichen auszubauen und den Menschen der beiden Länder wahre Vorteile zu bringen. Unterdessen wird erwartet, dass der Handel zwischen China und Russland in den kommenden Monaten neue Rekordhöhen erreichen wird, wie Chinas Präsident es ausdrückte. Die Sanktionen, die verhängt wurden, um Russland vom globalen Finanzsystem zu isolieren, haben bisher nicht funktioniert und die Wirtschaft des Landes wurde durch den steigenden Wert seiner Energieexporte gestärkt. Was die Amerika selbst betrifft, so gibt es keine Garantie dafür, dass der parteiübergreifende Konsens über die Ukraine lange Bestand hat, da die steigenden wirtschaftlichen Kosten des Krieges das Land belasten. Ebenso hat ein Anstieg der Lebensmittel- und Kraftstoffpreise zu einer Verschlechterung des Lebensstandards in Europa geführt. Anscheinend haben EU-Sanktionen gegen Russland Europa selbst mehr Leid zugefügt. Moskau zufolge hat der Westen es versäumt, den Anstieg neuer Machtblöcke seit dem Ende des Kalten Krieges anzuerkennen und müsse den Preis dafür zahlen. Wladimir Putin, Russlands Präsident. Die Vereinigten Staaten, die den Sieg im Kalten Krieg erklärt haben, erklärten sich selbst zu Boten des Herrn auf Erden, die keine Verpflichtungen haben, nur Interessen. Obendrein werden diese Interessen als heilig erklärt. Sie, USA, scheinen das nicht zu bemerken, dass sich in den letzten Jahrzehnten auf dem Planeten neue mächtige politische Zentren gebildet haben, die an Selbstvertrauen wachsen und wachsen. Jedes von ihnen hat sein eigenes politisches System und seine eigenen öffentlichen Institutionen entwickelt, sein eigenes Modell des Wirtschaftswachstums umgesetzt und hat natürlich das Recht, sie zu schützen, um ihre nationale Souveränität zu gewährleisten. Während der Krieg weiter tobt, werden die Dinge für die NATO und andere westliche Verbündete der Ukraine immer komplizierter. Und abhängig vom Ergebnis des Krieges wird die Weltpolitik höchstwahrscheinlich nicht mehr so bleiben wie früher.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.